Stell dir vor, du schlägst das bekannteste Buch der Welt auf, also die Bibel.
Ja, und man fängt natürlich ganz vorne an.
Genau, bei der Genesis. Und du erwartest da eigentlich einfach nur eine Geschichte über den Anfang aller Dinge. Also die Erschaffung der Welt, die ersten Menschen, einen schönen Garten.
Vielleicht noch ein paar alte, archaische Mythen, die halt erklären, warum der Himmel blau ist oder woher der Regenbogen kommt. Richtig?
Exakt. Und dann stellst du nach genauerem Hinsehen fest, dass es in Wahrheit eine hochkomplexe, ja extrem präzise Vorschau auf das Ende.
Und genau das offenbart nämlich ein tieferer Blick auf diesen Text. Wir haben ja oft diese sehr binäre Vorstellung von Texten, weißt du?
Wie meinst du das?
Naja, entweder sie erzählen uns als Geschichtsbuch von der fernen Vergangenheit oder sie blicken als so eine Art prophetische Vision in die Zukunft.
Ah, okay, ja.
Aber wenn man die oberste Schicht von diesem alten Manuskript mal abkratzt, dann findet man da eine Architektur, die quasi beides gleichzeitig tut. Es ist ein Text, der historische Rückblicke als Konstruktionsmaterial nutzt.
Um ein ganz spezifisches, zukünftiges Ziel zu definieren, oder?
Ganz genau.
Und genau das knöpfen wir uns in unserer heutigen Analyse vor. Wir haben uns nämlich tief in die Einführungssession von Dr. Kenneth Matthews zu Genesis eingegraben.
Eine wirklich faszinierende Session.
Absolut. Er nimmt dieses Manuskript förmlich auseinander und zeigt, dass es weit mehr ist als nur eine Sammlung staubiger Familiengeschichten. Es ist ein echter Bauplan.
Wir werden uns da ansehen, wie so eine völlig unterschätzte Erzählstruktur das Ganze eigentlich zusammenhält.
Richtig. Und warum wir das Konzept von Gesetz in diesem Kontext die ganze Zeit völlig falsch verstanden haben.
Und wir müssen definitiv über diesen historischen Krimi reden, wer diese Zeilen eigentlich wann genau aufgeschrieben hat. Das ist nämlich super spannend.
Also lass uns direkt reinspringen. Wenn wir die innere Mechanik von diesem Buch verstehen wollen, müssen wir ironischerweise beim Titel ansetzen, oder?
Ja, der liefert nämlich schon das allererste Puzzleteil, das unsere übliche Lesegewohnheit komplett auf den Kopf stellt.
Wir nennen das Buch hier im westlichen Kulturkreis ja fast durchgehend Genesis.
Genau. Und das ist eigentlich ein griechischer Begriff, der über die sogenannte Septuaginta, also die antike griechische Übersetzung der hebräischen Schriften, zu uns gekommen ist.
Und Genesis bedeutet ja schlicht Ursprünge oder Entstehung.
Richtig. Aber der ursprüngliche hebräische Titel, der hat einen ganz anderen Vibe.
Bereshit, oder?
Exakt. Bereshit. Und das ist schlicht und ergreifend das allererste Wort des Buches. Das bedeutet einfach im Anfang.
Im Anfang klingt erstmal banal.
Klingt so, ja. Besitzt aber eine gewaltige theologische Sprengkraft, wenn man die Konsequenzen mal durchdenkt. Ein Anfang existiert nämlich niemals einfach so in einem Vakuum.
Weil ein Anfang immer etwas bedingt, das danach kommt.
Genau. Das Konzept eines Anfangs setzt rein logisch zwingend voraus, dass es einen Verlauf und vor allem ein Ende gibt, ein Ziel.
Dr. Matthews nutzt hier einen Fachbegriff aus der Theologie, um das zu beschreiben.
Welchen?
Er sagt, die Genesis ist im Kern eschatologisch.
Warte mal, Eschatologie, das ist doch eigentlich die Lehre von den letzten Dingen, also vom Ende der Welt. Wie kann denn ein Buch über den Anfang bitte schon eschatologisch sein? Weil der Anfang in diesem Text nicht einfach nur den Status quo erklärt, sondern eine ganz klare Flugbahn festlegt. Stell dir das wie ein Pfeil vor, der auf der ersten Seite abgeschossen wird.
Und die Zielscheibe liegt weit in der Zukunft.
Genau. Die Genesis ist von Kapitel 1 an auf eine ultimative Auflösung ausgerichtet. Sie blickt thematisch weit über sich selbst hinaus. Auf eine Zeit, in der das, was am Anfang intendiert war, endlich vollständig realisiert wird.
Und das bringt uns ja eigentlich zu der großen Frage, was denn überhaupt intendiert war. Ich meine, wenn man Leute auf der Straße fragt, worum es in den ersten Kapiteln der Bibel geht, sagen fast alle:
Sünde, der Apfel, die Schlange.
Ja, Vertreibung, die Sintflut, ganz viel Strafe.
Aber die Quellen zeigen ein völlig anderes Leitmotiv.
Segen, richtig.
Fundamental um Segen, ja? Wörter, die mit Segen zu tun haben, also segnen, gesegnet und so weiter, die kommen in der Genesis öfter vor als in absolut jedem anderen Buch der gesamten Bibel.
Wow, öfter als überall sonst? Das hat man so gar nicht auf dem Schirm.
Überhaupt nicht. Dieser Fokus auf den Segen ist der eigentliche Motor der Handlung. Dr. Matthews identifiziert in seiner Analyse drei, er nennt es programmatische Segnungen, die quasi wie Pfeiler das gesamte Buch tragen.
Das ist dann wohl dieses gigantische Projekt, um die Menschheit zu segnen?
Richtig. Und die allererste dieser Segnungen finden wir direkt am Anfang in Genesis 1, Vers 28. Gott erschafft die Menschen in seinem Bild und segnet sie. Und dieser Segen hat drei sehr greifbare Dimensionen.
Lass uns die mal kurz aufschlüsseln, weil die später in unserer Analyse extrem wichtig werden.
Absolut. Also erstens geht es um eine tiefe, intakte Beziehung zum Schöpfer. Zweitens um Fortpflanzung, also den Auftrag, fruchtbar zu sein und die Erde zu füllen.
Und drittens?
Herrschaft. Aber nicht im Sinne von Ausbeutung oder so, sondern eine verantwortungsvolle, stellvertretende Verwaltung der gesamten Schöpfung.
Das war das Ideal, der ursprüngliche Plan sozusagen.
Genau.
Ein Plan, der dann ja mit ziemlicher Wucht gegen die Wand fährt.
Kann man so sagen, ja.
Wir kennen die Geschichte. In Eden kommt es zur Rebellion, der verbotene Baum, die perfekte Beziehung zerbricht. Und genau in diesem Moment der absoluten Katastrophe platziert der Text die zweite große Segenszusage.
In Genesis 3, Vers 15.
Richtig, da wird das Urteil über die Schlange gesprochen und es wird eine ewige Feindschaft prophezeit zwischen ihr und den Nachkommen der Frau. Und dann heißt es über einen spezifischen Befreier. Er wird der Schlange den Kopf zertreten, während sie ihn nur an der Ferse verletzen wird.
Die Bildsprache hier, die ist wirklich extrem viszeral und hochgradig präzise. Stell dir diese Dynamik mal physisch vor.
Das ist schon brutal.
Ja. Ein Mensch tritt mit seiner Ferse mit voller Wucht auf den Kopf einer Giftschlange und zerquetscht ihn. Das ist ein finaler, tödlicher Schlag, der die Bedrohung komplett eliminiert.
Aber in genau dem Bruchteil einer Sekunde, in dem der Fuß herabfährt, hat die Schlange die Chance zuzubeißen.
Genau, sie verletzt die Ferse des Menschen. Der Text etabliert hier das Konzept von einem enorm kostspieligen Sieg.
Also es wird eine Erlösung geben, aber die wird den Befreier ordentlich was kosten.
Ein schmerzhafter Treffer, aber eben kein fataler. Im Gegensatz zur totalen Zerstörung des Feindes.
Das ist ein unfassbar starkes Bild. Ich stelle mir das Ganze echt vor, wie das Aufstellen von so einer gigantischen Dominosteinkette in einer Turnhalle.
Schöne Analogie.
Der allererste Stein in Eden wird in einem extrem spezifischen Winkel positioniert, einzig und allein mit dem Zweck, dass der allerletzte Stein in ferner Zukunft perfekt fällt.
Richtig.
Aber wenn ich mir die Mechanik der Geschichte mal genau anschaue, der erste Plan, diese Harmonie, ist krachend gescheitert. Wirkt dieses plötzliche Urteil über die Schlange und die Ankündigung eines Retters dann nicht irgendwie wie reine theologische Schadensbegrenzung?
Wie so ein hastig aus dem Ärmel geschüttelter Plan B.
Genau. Den man halt improvisiert, weil das ursprüngliche System einen fatalen Bug hatte.
Das ist exakt der Punkt, an dem unglaublich viele Leser stolpern. Sie lesen Genesis 3 als die reine Notlösung. Aber die theologische Struktur, die Dr. Matthews hier herausarbeitet, zeigt das exakte Gegenteil.
Es ist kein Plan B.
Nein. Es wird sofort zum neuen theologischen Dreh- und Angelpunkt der gesamten menschlichen Geschichte erklärt. Die Rebellion der Menschen stoppt nicht das ursprüngliche Ziel des Segens, sie verändert nur drastisch die Route.
Ah, okay. Genesis 3, Vers 15 zieht also quasi den Vorhang für so ein kosmisches Drama auf?
Ganz genau. Es etabliert eine andauernde Kriegsführung durch alle folgenden Generationen hindurch, aber eben mit der absoluten Garantie eines endgültigen Triumphs. Und Dr. Matthews ordnet hier natürlich auch ein, dass aus der späteren christlichen Perspektive dieser verletzte, aber siegreiche Befreier als Jesus Christus identifiziert wird.
Das Buch baut also die Spannung für genau dieses spätere Ereignis auf.
Ja.
Wenn wir da bei den Dominosteinen bleiben, müssen wir schauen, wo die Kette weiterläuft. Nach Eden dehnt sich die Menschheit aus, Zivilisationen entstehen und dann taucht aus dem Nichts diese Figur auf, Abraham.
Die dritte große Segenszusage. In Genesis 12.
Gott ruft diesen Nomaden aus dem Nichts auf, sein Land zu verlassen, und in nur drei kurzen Versen donnert das Wort Segen gleich fünfmal durch den Text.
Fünfmal, ja. Gott verspricht ihm eigenes Land, er verspricht, eine gewaltige Nation aus ihm zu machen, und die absolute Spitze. Durch Abraham und seine Linie sollen alle Völker der gesamten Erde gesegnet werden.
Das ist echt der Wahnsinn, wie elegant der Text hier die Echos der Vergangenheit nutzt.
Ja, schau dir das mal an. Das Versprechen von Land an Abraham ist ein direkter konzeptioneller Rückgriff auf die Herrschaft über die Erde aus Genesis 1.
Und das Versprechen einer großen Nation spiegelt exakt den ursprünglichen Auftrag wider, fruchtbar zu sein.
Exakt. Und dieser universelle Segen für alle Völker, das ist die Methode, wie der Schaden aus Genesis 3 global repariert werden soll. Gott nimmt dieses riesige Makroprojekt der Schöpfung und bündelt es plötzlich in einer einzigen, winzigen Mikrofamilie.
Und das ist strukturell der Moment, wo das Buch quasi in der Mitte durchbricht. Für mich fühlt sich das beim Lesen an, als würde man bei einer professionellen Kamera extrem aggressiv am Objektiv drehen.
Oh ja, dieser Zoom.
Die ersten 11 Kapitel der Genesis sind diese gewaltige Weitwinkelaufnahme. Kosmos, Sterne, Sintflut, der Turmbau zu Babel. Und dann, ab Kapitel 12, zack.
Der absolute Makromodus.
Wir verlieren den Rest der Welt fast völlig aus den Augen und starren nur noch auf die Fehler und das Alltagsdrama dieser einen einzigen Nomadenfamilie.
Diese radikale Verengung des Fokus ist das brillanteste strukturelle Element der Genesis. Dr. Matthews teilt das Buch genau an dieser Stelle in zwei logische Hälften. Kapitel 1 bis 11, das ist die universelle Familie.
Und Kapitel 12 bis 50, dann die patriarchalische Familie?
Richtig. Und da haben wir 4 Hauptakteure, die spiegelbildlich wirken. Abraham, Isaak, Jakob und Josef.
Wobei Isaaks Rolle beim Lesen fast ein bisschen komisch wirkt. Ich meine, Abraham ist der große Pionier, Jakob kämpft mit Engeln, Josef rettet am Ende als Vize-Pharao in Ägypten die ganze Familie.
Und Isaak?
Ja, Isaak, der ist irgendwie nur da, er gräbt ein paar Brunnen seines Vaters wieder aus und lässt sich im Alter von seinem eigenen Sohn austricksen. Warum ist der überhaupt eine eigene Schlüsselfigur?
Weil Isaak die narrative und theologische Brücke ist. Er fungiert in der Struktur als reine Übergangsfigur. Er muss gar keine epischen Taten vollbringen.
Er muss den Segen nur weitergeben.
Exakt. Er transportiert diese fragile Dominokette von der ersten Generation, also Abraham, sicher in die dritte Generation zu Jakob. Er beweist, dass die Verheißung Gottes nicht an den Pionier Abraham gebunden war, sondern an die Blutlinie.
Er steht im Schatten, aber ohne dieses Bindeglied würde die ganze Kette einfach reißen.
Ganz genau.
Und um diese Kette nicht abreißen zu lassen, nutzt der Autor ja auch ein ganz spezielles, formelles Gerüst. Es ist fast so, als hätte jemand versteckte Kapitelüberschriften in den Text programmiert.
Ah, du meinst Toledos.
Genau, dieses faszinierende hebräische Wort.
Das lässt sich am besten mit Generationen oder Ursprünge der Familie übersetzen. Das kommt vom hebräischen Verb yalat, was schlicht Zeugen oder Gebären bedeutet.
Und das funktioniert wie so ein Scharnier, oder?
Ja, es taucht exakt 11-mal auf, immer nach dem gleichen Muster. Dies sind die Generationen von oder dies ist die Geschichte von.
Ehrlich gesagt, wenn ich in antiken Texten Generationen von lese, erwarte ich extrem trockene Namenslisten.
Person A zeugte Person B. Und so weiter.
Genau, da werden meine Augen sofort glasig und ich überspringe die Seiten.
Und damit tappst du in die klassische Übersetzungsfalle. Toledoth meint eben nicht nur den biologischen Stammbaum. Es ist der Startschuss für eine detaillierte Erzählung über das, was aus dieser Person hervorgegangen ist.
Hast du da ein Beispiel?
Klar, direkt in Genesis 2, Vers 4. Da steht wörtlich, dies sind die Generationen von Himmel und Erde.
Okay, und danach folgt offensichtlich keine Namensliste von Planeten, die andere Planeten zeugen.
Wohl kaum. Es folgt die tiefgründige Geschichte von Adam und Eva, die aus der Erde und dem Atem des Himmels hervorgehen.
Das ändert die Art, wie man den Text liest, ja wirklich komplett. Diese Toledos-Überschriften sind also gar keine lästigen Unterbrechungen.
Nein, überhaupt nicht. Sie sind das tragende, narrative Skelett. Sie markieren visuell und strukturell den ununterbrochenen roten Faden. Sie garantieren dem Leser, der Segen aus Kapitel 1, die Verheißung des Befreiers, diese Linie ist intakt.
Von Adam über Noah bis hinunter zu Abraham.
Egal wie oft die Menschen versagen, die Toledos beweisen, dass der Plan weiterläuft.
Wenn wir verstehen, wie minutiös dieser Plan konstruiert ist, müssen wir uns fragen, wie die ersten Empfänger diesen Text eigentlich gelesen haben.
Ein sehr wichtiger Punkt.
Die Genesis ist ja das erste Buch der sogenannten 5 Bücher Mose. Im Judentum nennt man diese Sammlung Torah. Und hier wirft Dr. Matthew Session ein massives Vorurteil über den Haufen.
Ja, dieses Übersetzungsproblem.
Genau. Wenn wir im Deutschen Torah hören, übersetzen wir das fast instinktiv mit Gesetz.
Und das ist offenbar fatal. Es verzerrt den gesamten Sinn der Texte. Die Gleichsetzung von Tora mit einem rein juristischen Regelwerk ist eine gravierende Reduktion.
Woher kommt das Wort denn eigentlich?
Das hebräische Wort Tora leitet sich vom Verb Yara ab. Und das bedeutet lehren oder unterweisen. Es geht hier eben nicht um ein bürgerliches Gesetzbuch mit trockenen Paragraphen. Die eigentliche Bedeutung ist Lehre oder, wie Dr. Matthews es wunderbar zusammenfasst, der Weg des Herrn.
Ein Lebensstil also.
Ein Mentorenverhältnis. Gott zeigt den Menschen einen Lebensstil, der seiner eigenen Natur von Gerechtigkeit entspricht.
Aber Moment mal, wenn Tora wirklich Lehre für den Lebensstil bedeutet, wo sind dann in der Genesis die Regeln?
Wie meinst du das?
Naja, Gott sagt in der Genesis so gut wie nie, du sollst nicht stehlen oder du darfst das nicht essen. Die ganzen ersten 50 Kapitel sind eigentlich nur Geschichten von fehlerhaften Menschen, die ziemlich oft ziemlich großen moralischen Unsinn bauen.
Das stimmt.
Wie lehrt das Gesetz denn, wenn das Gesetz quasi gar nicht drinsteht?
Weil die Genesis eine viel tiefere pädagogische Methode anwendet. Anstatt trockene Gebote zu diktieren, nutzt das Buch dieser Erzählungen, um zu illustrieren, wie dieser Weg des Herrn in der rauen Realität eigentlich aussieht. Es ist narratives Lernen.
Ah, verstehe.
Nimm Genesis 18, Vers 19. Gott steht kurz davor, Sodom und Gomorra wegen ihrer extremen Ungerechtigkeit zu richten. Und er spricht quasi in einem inneren Monolog darüber, warum er Abraham erwählt hat.
Und was sagt er da?
Weißt du, das erinnert mich total an ein Onboarding in einem modernen Unternehmen.
Ein Onboarding?
Ja. Wenn du an deinem ersten Arbeitstag in die Firma kommst, drückt man dir ja auch nicht in der ersten Sekunde den 500-seitigen Compliance-Ordner in die Hand.
Da wärst du ja direkt wieder weg.
Das wäre todeslangweilig. Dieser dicke Ordner ist später dann Exodus oder Levitikus, wo es um Reinheitsgesetze und Zeltbau geht. Nein, am ersten Tag zeigt man dir das Onboarding-Video. Du hörst die Entstehungsgeschichte der Firma.
Ah, ich sehe, worauf du hinaus willst. Du hörst, welche visionären, aber vielleicht auch fehlerhaften Gründer das Ganze gestartet haben. Du atmest die Kultur ein. Erst wenn du tief verstanden hast, wer ihr seid und warum es euch gibt, machen die detaillierten Regeln danach überhaupt Sinn.
Genesis ist dieses Onboarding-Video für eine neue Kultur. Eine großartige Brücke in die damalige Zeit. Denn genau das war die historische Situation.
Das Zurück-in-die-Zukunftskonzept, von dem Matthews spricht.
Exakt. Wir müssen uns das Szenario vorstellen. Wer war das ursprüngliche Publikum? Das waren die Hebräer. Sie hatten gerade hunderte von Jahren brutaler Sklaverei in Ägypten hinter sich. Sie kannten die ägyptischen Götter, die Kultur der Unterdrückung.
Und jetzt sind sie frei.
Frei? Aber sie sitzen irgendwo in der Wüste am Berg Sinai, umgeben von Sand und Felsen, und haben im Grunde eine gewaltige Identitätskrise. Wer sind wir eigentlich? Wer ist dieser Gott, der uns da rausgeholt hat?
Die Genesis wurde ihnen also als historischer Rückblick gegeben, um ihre eigene verwirrende Gegenwart zu begreifen. Sie lesen die Schöpfungsgeschichte also gar nicht als naturwissenschaftliches Lehrbuch.
Nein, sondern als ein massives politisches und theologisches Statement gegen Ägypten. Und die literarischen Querverbindungen dabei sind atemberaubend.
Zum Beispiel?
Nehmen wir an, du bist ein Israelit am Sinai. Du hast gerade im Feuer und Donner die 10 Gebote empfangen, die auf Hebräisch passenderweise die 10 Worte genannt werden.
Okay.
Und dann liest oder hörst du die Genesis. Und was fällt dir in Kapitel 1 auf?
Keine Ahnung.
Genau 10-mal steht dort der Satz. Und Gott sprach.
10-mal? Wow.
Ja. Die Parallele ist unübersehbar. Die 10 Worte, die gerade eure neue Gesellschaft formen, stammen von exakt derselben Entität, die am Anfang mit 10 Worten das gesamte Universum aus dem Nichts geformt hat.
Krass. Das zertrümmert natürlich sofort jede Vorstellung, dass der Gott Israels nur irgendein kleiner, lokaler Wüstengott sei.
Er ist der souveräne Architekt des Kosmos.
Ein absoluter Mindblow für ein Volk von entflohenen Sklaven. Aber das zwingt uns jetzt, auf die Metaebene zu gehen. Wer um alles in der Welt hat dieses hochkomplexe, literarisch so brillante Werk eigentlich aufgeschrieben?
Der historische Krimi.
Wir sprechen hier ja über Zeiträume, da wird einem fast schwindelig. Die Ereignisse rund um Abraham und Co. spielen laut archäologischem Kontext irgendwo in der mittleren Bronzezeit, also so zwischen 2200 und 1550 vor Christus.
Und die Genesis ist voll von kulturellen Details, die erschreckend präzise genau in diese Bronzezeit passen. Dr. Matthews liefert da ein wunderbares Beispiel.
Welches?
Es gab damals im antiken Nahen Osten einen sehr spezifischen Rechtsbrauch. Wenn ein Familienoberhaupt sehr reich war, aber keinen leiblichen Sohn hatte, der das Erbe antreten konnte, erlaubte das Gesetz, dass er den vertrauenswürdigsten Diener seines Haushalts legal adoptierte.
Damit das Vermögen in der Familie bleibt.
Genau. Und exakt diesen rechtlichen Strohhalm will Abraham in Genesis 15 greifen. Er jammert Gott an, dass er keinen Sohn hat und deshalb sein Diener Elisa von Damaskus sein Erbe sein wird.
Gott lehnt diesen Plan ja dann ab.
Ja, aber allein die beiläufige Erwähnung dieser hochspezifischen juristischen Praxis verankert den Text tief in der Lebensrealität des zweiten Jahrtausends vor Christus. Ein späterer Erfinder der Geschichte hätte diese alten Rechtskniffe schlichtweg gar nicht gekannt.
Okay, die Geschichte atmet also wirklich die Luft der Bronzezeit. Aber traditionell wird die Autorschaft ja Moses zugeschrieben. Der lebte allerdings deutlich später, so um 1450 vor Christus.
Richtig.
In den anderen vier Büchern der Tora wird Moses ständig erwähnt. Aber die Genesis selbst sagt nirgendwo, hallo, ich bin Moses. Sie ist absolut anonym. Und wenn man genau hinschaut, gibt es Dinge im Text, die zeitlich überhaupt nicht zu Moses passen.
Die redaktionellen Updates.
Mein Lieblingsbeispiel, Genesis 36, Vers 31. Da wird völlig trocken eine Liste von edomitischen Königen heruntergebetet und dann steht da der Satz, diese Könige regierten, bevor die Könige von Israel regierten.
Und das ist ein Problem.
Ein massives. Zu Moses Lebzeiten gab es meilenweit keinen König in Israel. Diese Monarchie begann erst Jahrhunderte später mit Saul oder König David. Das ist doch, als würde ich mir ein Originalgemälde aus dem Mittelalter anschauen und im Hintergrund trägt ein Ritter eine Apple Watch.
Schönes Bild.
Wenn da offensichtlich spätere Redakteure munter Sätze eingefügt haben, zerstört das nicht komplett die historische Integrität der Schrift?
Das ist eine fantastische Beobachtung von dir, aber unsere moderne Empörung darüber basiert auf einem völlig falschen Verständnis davon, wie antike Texte funktionierten.
Inwiefern?
Wir denken heute in Konzepten von strengem Urheberrecht, wo jedes nachträglich eingefügte Komma quasi eine Verfälschung des Originals ist. In der antiken Welt waren Texte aber lebendige Dokumente einer Gemeinschaft.
Also war das gar kein Betrug?
Nein, überhaupt nicht. Solche redaktionellen Updates funktionierten exakt so wie heute unsere Fußnoten in historischen Büchern. Die Schreiber zur Zeit von König David wollten den Text nicht fälschen. Sie wollten seine Relevanz und Verständlichkeit für ihre Zeitgenossen erhalten.
Ah, sie erklärten also alte Namen, die keiner mehr kannte.
Genau. Oder setzten alte edomitische Strukturen in Bezug zu aktuellen politischen Realitäten. Für den antiken Leser machte das den Text nicht weniger autoritativ, sondern im Gegenteil. Es bewies, dass die Verheißungen bis in ihre Gegenwart hinein gültig blieben.
Ein antiker Leserservice also. Aber selbst wenn wir Moses als den primären Architekten akzeptieren und die Fußnoten den späteren Schreibern überlassen, wie kam Moses denn überhaupt an die Informationen?
Gute Frage.
Wie schreibt man so ein detailliertes Onboarding-Video über Ereignisse, die Jahrtausende vor der eigenen Geburt passiert sind?
Hier müssen wir dringend unser Klischee vom primitiven Nomaden ablegen, der nur abends am Lagerfeuer ein paar Mythen weiterzählt. Die Gesellschaften des alten Vorderen Orients besaßen eine hochentwickelte, sehr komplexe Schreibkultur.
Schon so früh?
Ja. Verträge, rechtliche Transaktionen und eben auch diese heiligen Stammbäume, diese Toledoth. Die wurden von professionellen Schreibern akribisch auf Tontafeln festgehalten und als kostbarster Besitz weitergereicht.
Und Moses hatte die.
Es gibt da diesen verräterischen kleinen Satz in Genesis 5, Vers 1. Da steht nicht einfach, das ist die Geschichte, sondern wörtlich, dies ist das Buch der Generationen von Adam. Das hebräische Wort Sefer deutet massiv auf bereits existierende, physische, schriftliche Aufzeichnungen hin.
Wahnsinn, Moses hat sich das also nicht einfach neu ausgedacht?
Nein, er fungierte wohl als genialer Sammler und Kompilator. Er nahm diese alten Dokumente, strukturierte sie durch diese 11 Toledoth-Scharniere und formte daraus dieses monumentale Werk, das seinem Volk am Sinai endlich erklärte, wer sie waren.
Das ist wirklich beeindruckend. Fassen wir mal zusammen, was wir auf dieser Reise alles so umgeworfen haben. Wenn wir die Genesis aufschlagen, lesen wir nicht einfach nur eine isolierte Entstehungsgeschichte?
Absolut nicht.
Wir lesen den ersten Akt eines eschatologischen Meisterwerks, in dem Gott vom Kosmos auf eine einzige Familie zoomt. Wir haben gesehen, wie dieses Toledos-Gerüst beweist, dass die Verheißung niemals abreißt.
Und dass Tora kein Regelkatalog ist.
Genau, sondern ein lebendiges Onboarding für eine Identität, die einer ganzen Nation als Kompass diente.
Es ist ein Text aus Fragmenten der Vergangenheit, aber seine Schwerkraft ist komplett nach vorne in die Zukunft gerichtet.
Und das führt mich zu einem letzten Gedanken, den du, lieber Zuhörer, gerne in deinen Tag mitnehmen kannst. Die Genesis zeigt uns, dass menschliche Geschichte kein Chaos ist, sondern durch diese Generationen strukturiert wird, die alle einem unsichtbaren zukünftigen Zweck dienen. Also, stell dir mal vor, jemand würde weit in der Zukunft auf dein Leben zurückblicken und das Buch deiner Generationen schreiben. Wenn man all die kleinen Entscheidungen deines Alltags analysiert, welches unsichtbare Muster oder welchen Segen würde man darin entdecken, der über deinen Horizont hinausgewirkt und die Zukunft geformt hat?